Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass wir weitergehen dürfen miteinander auf unserer Reise durch die Apostelgeschichte und so miteinander erforschen dürfen, was Gott getan hat und was er noch tun wird und will. Als ich 15 Jahre alt war, da habe ich eine Lehre begonnen bei der Firma Blum. Firma Blum war damals schon sehr bekannt für ihre Lehrlingsausbildung, ein riesengroßer Lehrlingsapparat. Und erst viele, viele Jahre später, muss ich eigentlich sagen, merke ich, wie wertvoll diese Investition von damals, von diesen 4 Jahren, für mein ganzes Leben war. Mittlerweile habe ich das Fach gewechselt und trotzdem bin ich total bereichert durch diese 4 Jahre Lehrlingsausbildung. Mich beeindruckt da auch total der Egon Blum, sein Weitblick und seine große Investition, wo dieses ganze Werkel überhaupt erst so in Bewegung gesetzt haben und wie er in so viele junge Menschen so nachhaltig investiert hat. Das ist einfach unbezahlbar. Und da ziehe ich total den Hut vor ihm und bin natürlich persönlich auch sehr dankbar. Als ich dann von der Lehrzeit in die produktive Zeit gewechselt habe, in die Produktion danach, kam für mich allerdings ein böses Erwachen. Und zwar, davor wurden wir auf Händen getragen durch die Ausbildung hindurch. Da wurde uns gesagt, wie toll wir sind und wie wichtig wir sind und wie super gut unsere Ausbildung ist und ohne uns geht eigentlich die Welt unter. Und dann gab es sowas wie einen Reality-Check und wir kommen in der Wirklichkeit an und da war alles ganz anders. Und es war eine herbe Enttäuschung mit dabei, dass plötzlich alles anders war, wie das eigentlich erwartet war. Diese Zeit in der Produktion war total wertvoll für mich. Ich bin sehr dankbar dafür. Es hat mich fachlich geformt und es hat mich auch in meinem Charakter geformt, geistlich geformt. Aber trotzdem denke ich mir, es hätte anders kommen können, es hätte anders ablaufen können, hätte ich nur gewusst, auf was ich mich da einstellen soll, wäre vieles ganz bestimmt leichter gewesen. Enttäuschungen hängen immer mit Erwartungen zusammen. Jeder von uns hat Erwartungen in jedem Lebensbereich. Manche von unseren Erwartungen, die sind akkurat, die sind realistisch, richtig. Aber manchmal haben wir auch unrealistische, falsche Erwartungen. Und besonders gravierend, besonders fatal sind falsche Erwartungen für uns Christen. Weil falsche Erwartungen als Christ bewirken Unzufriedenheit, sie bewirken Entmutigung, sie bewirken Zweifel. Es raubt uns unserer Freude, die wir haben als Erlöste. Es nimmt die Fülle weg und es hat sogar das Potenzial, dass wir Gott den Rücken zuwenden, weil wir so enttäuscht sind von dem, was uns da erwartet. Die Lösung ist nicht, dass wir nichts mehr erwarten. Gott selbst fordert uns heraus, dass wir Dinge erwarten, Dinge von ihm erwarten. Die Lösung liegt darin, dass wir realistische Erwartungen pflegen. Und genau solche guten, realistischen Erwartungen werden heute Morgen in unserem Abschnitt geformt. Und ich hoffe, und das ist auch mein Gebet in der Vorbereitung, dass dieser Abschnitt unseren Horizont weitermacht und unsere Erwartungen auf gute Art und Weise formt. Um was geht's hier? Durch die Apostelgeschichte durch kommt der Auftrag klar heraus. Apostelgeschichte 1 sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht bis ans Ende der Welt und seid meine Zeugen. Überall, wo ihr hinkommt, sollt ihr von mir reden. Ihr sollt meine Taten vollbringen und den Leuten meine Worte überbringen. Und wenn wir jetzt diesen Auftrag ausführen, den Jesus uns gegeben hat, der gilt ja für uns genauso, dann sehen wir in diesem Abschnitt, können wir erwarten, dass 2 Dinge passieren. Das eine, überall, wo wir hinkommen, überall, wo Gottes Wort verkündet wird, wo das Evangelium weitergegeben wird, wird Frucht entstehen. Es ist sowas wie eine Erfolgsgarantie. Überall wird es Menschen geben, die hören und dann glauben sie. Es wird aber was Zweites auch passieren. Überall, wo das Evangelium verkündet wird, können wir uns darauf verlassen, können wir erwarten, dass es von Widerstand und auch von Bedrängnis gekennzeichnet werden wird. Und da gibt uns Gott quasi sowas wie eine Leidensgarantie. Es wird immer Menschen geben, die nichts davon wissen wollen, bis hin zu ganz massiver Anfeindung. Wir befinden uns in der Apostelgeschichte, im Kapitel 13. Die Ausgangslage sehen wir in den ersten drei Versen. Da hat der Benny eine fantastische Predigt vergangenen Sonntag uns übermittelt. Und zwar startet hier die erste Missionsreise. Und es ist ein weiterer Schritt in dieser Erfüllung von Jesus' Auftrag, dass eben das Evangelium bis ans Ende der Welt gebracht wird. Es ist auch sowas wie der Start von Paulus' Dienstkarriere, wenn man das so sagen kann. Bisher hatte ja der Petrus eine zentrale Funktion und jetzt rückt der Paulus in den Fokus der Erzählung der Apostelgeschichte. Die Gesamtlänge beträgt ca. 1800 Kilometer. Das ist wie wenn wir von hier aus nach Gibraltar laufen würden, ganz unten in Spanien. Die ganze Reise dauert circa 1 bis 2 Jahre und da sind sie eben vermutlich überall zu Fuß unterwegs. Es ist ganz klar für den Paulus und den Barnabas, die zwei Hauptspieler hier, warum sie diese Reise machen. Abgesehen davon, dass Gott sie natürlich ganz klar berufen hat in den ersten drei Versen, haben sie dieses Herzensanliegen, dass sie das Evangelium verkünden wollen. Warum? Weil es ist die frohe Botschaft, dass wir Menschen mit unserem Schöpfer ins Reine kommen können. Und so setzt sich diese Botschaft fort, wie das der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte 4 gesagt hat. Hat er gesagt, in keinem Namen gibt es Heil, außer in Jesus. Total exklusiv sagt das hier nun auch der Paulus. Und er sagt, allein Jesus kann Sünden vergeben. Und das ist eine Botschaft, die muss raus. Und drum gehen sie und verkündigen sie. Auf dieser ganzen Reise zeichnet sich ein Muster ab, das sich bis heute eben nicht geändert hat. Überall, wo sie hinkommen, gibt es Menschen, die wollen mehr hören. Die wollen mehr verstehen. Die wollen ihr Vertrauen in Jesus setzen. Aber auch überall, wo sie hinkommen, gibt es Menschen, die wollen gar nichts davon wissen. Die leisten Widerstand. Und oft sind das auch Menschen mit religiösem Hintergrund. Darauf können wir uns verlassen. Wir können das erwarten als Christen. Wenn das Evangelium verkündet wird, dann wird es Menschen geben, die hören und die glauben, wenn das Evangelium verkündet wird, passiert aber gleichzeitig auch etwas anderes. Es wird Menschen geben, die wollen nichts davon wissen, die werden aggressiv darauf reagieren. Diese erste Garantie, die Gott uns hier gibt, die finde ich absolut umwerfend. Immer wenn das Evangelium verkündet wird, dann wird es Menschen geben, die hören werden und die glauben werden. Jesus hat es bereits zu seinen Jüngern gesagt. Johannes 10 lesen wir, wie Jesus sich mit einem Hirten vergleicht und die Menschen mit einer Schafherde. Und da sagt er, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus meinem Stall, fremde Schafe, aber die muss ich herführen, sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde sein und ich werde ein Hirte sein dieser Herde. Ich werde die Schafe suchen, sie werden mich hören, sie werden kommen. Oder auch im Gleichnis vom Sämann, da geht es darum, der Sämann, der sät aus, er sät das Wort aus und es bringt immer Frucht. Und Gott selbst verspricht, dass sein Wort Frucht bringt. Er sagt, sein Wort kehrt nicht leer zurück, sondern es bewirkt genau das, wozu er es ausgesendet hat. Es ist ein lebendiges, ein mächtiges Wort. Es ist voller Kraft, heißt es im Hebräerbrief. Und das genau sehen wir auch hier in der Apostelgeschichte. Die Botschaft wird verkündet und sie breitet sich aus. Überall entsteht Glaube. Das sehen wir auch in unserem heutigen Umfeld. Total beeindruckend beim Jungscherlager, was da jedes Jahr passiert, was geistlich in Bewegung ist, wie Gottes Wort lebendig und mächtig wirkt. Oder jedes Mal bei den Taufen, ich finde es so berührend, weil so sichtbar wird, wie Gott an Menschen wirkt, wie sein Wort ins Herz hineindrängt und Menschen verändert wird und die dann das Zeugnis geben bei den Taufen. Oder auch im Gemeindealltag, wie wir sehen, dass Menschen reifen und immer tiefer werden im Glauben. Gott wirkt heute immer noch durch sein Evangelium auf eine lebendige und eine mächtige Weise, wo wir uns fest dran halten können, uns drauf verlassen können. Hierzu gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Der Auftrag ist klar, wir sollen die Botschaft verkünden, wir sollen Zeugen sein. Und das heißt, wir müssen Zeit und Priorität schaffen, so wie der Paulus und der Barnabas das auch gemacht haben. Und auch das Ergebnis ist klar. Es wird Menschen geben, die werden hören und die werden glauben. Gott selbst wirkt in diesem Prozess an den Herzen und er bestätigt sein Wort durch die Zeichen, wo wir auch hier lesen können. Ich glaube, in diesem Sinn bietet auch die aktuelle Corona-Zeit eine totale Chance, Lebensprioritäten neu zu überdenken. Dass wir unser Leben nicht einfach mit uns selbst ausfüllen, sondern dass wir uns die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wie können wir Gottes Prioritäten zu unseren Prioritäten machen. Dass hier sowas wie ein Abgleich entsteht und er immer mehr Platz in unserem Leben bekommt. Ob wir auf ewiges Leben oder auf ewigen Tod zugehen, das ist die wichtigste Frage überhaupt. Es ist die zentralste Entscheidung, die es gibt in unserem Leben. Die Menschen, die müssen von dieser unübertrefflichen Hoffnung in Jesus hören. Und wenn für dich diese Frage nicht geklärt ist, was auf dich wartet nach diesem Leben, nachdem du stirbst, dann bitte ich dich, such eine Antwort. Du kannst mich gerne anrufen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Aber Gott liefert Antworten und Gott liefert Hoffnung. Er bereitet eine herrliche Ewigkeit vor. Der Himmel, der wird unübertrefflich gut. Ich denke mir das, habe mir das so oft gedacht die letzte Woche. Es ist einfach fantastisch. Ich finde, Frühling ist die schönste Zeit im Jahr überhaupt. Alles blüht, alles erwacht zum Leben. Und mit unserem aktuellen Wetter ist das sowieso unschlagbar. Man sieht so deutlich Gottes Herrlichkeit in all diesen verschiedenen Facetten. Und trotzdem, es ist nur ein Bruchteil davon. Es ist einfach nur ein Abklatsch von seiner Herrlichkeit. Und er bereitet eine herrliche Ewigkeit im Himmel vor. Die wird alles, was wir kennen, absolut in den Schatten stellen. Bevor es jetzt aber soweit ist, stehen wir noch vor so manchen Herausforderungen. Und auch hier formt Gott unsere Erwartungen. Der Paulus sagt in der Apostelgeschichte 14,22, bevor wir in Gottes Reich eingehen können, bevor diese ewige Herrlichkeit Realität wird, müssen wir Schwierigkeiten erleben. Wörtlich heißt es, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Es ist seine Warnung an diese neuen Christen. Wenn das Evangelium verkündet wird, dann wird das nicht nur Erfolge mit sich bringen, sondern es wird auch Menschen geben, die wollen einfach nichts davon wissen. Und das ist ihr gutes Recht, das ist ihre Freiheit, sich dagegen zu entscheiden. Aber es wird auch Menschen geben, die massive Opposition ausüben werden. Menschen werden sich ärgern über diese Botschaft. Und sie werden diese Botschaft hassen und in weiterer Folge eben auch uns als Überbringer von dieser Botschaft. Unser Abschnitt hier liefert total gute Beispiele. Am Anfang von der Reise, wo sie nach Zypern kommen, da begegnet ihnen der Zauberer Elimas Und er versucht, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Oder weiter geht's dann, kommen sie ans Festland. Da verlässt der Johannes Markus das Team. Ist eine totale Enttäuschung. Wir sehen, wie groß die Enttäuschung ist, ein paar Kapitel später. Es lastet sehr auf dem Paulus, was hier passiert. Oder wo sie hinkommen, reagieren die Juden mit Neid und auch widersprechen ihm dadurch. Sie lästern sie. Dann geht es weiter, sie werden verfolgt und sie werden vertrieben. Es folgen Gewalt und auch Morddrohungen. Da entwischen sie gerade noch rechtzeitig, in Kapitel 14 ist das. Dann gibt es ein wahnsinniges Missverständnis, wo sie Jesus verkünden, beginnen die Menschen, sie für Zeus und für Hermes zu verehren. Geht total daneben. Und im Endeffekt wird diese Verfolgung, dieser Gegenwind abgerundet durch die Steinigung von Paulus, wo sie denken, er wäre tot, aber er überlebt es und macht weiter. Was wir hier lesen, ist auch ein Echo von den Ankündigungen, die Jesus gemacht hat. Er hat gesagt, die Welt hasst euch, weil sie mich hasst. Er hat gesagt, die Welt verfolgt euch, weil sie hat auch mich verfolgt. Wir Christen, wir können erwarten, dass Nachfolge kostet, teuer ist. Der Weg zur Herrlichkeit birgt für uns Christen so manche Schwierigkeit, so manche Bedrängnis. Bedrängnis hat verschiedene Gesichter. Bedrängnis kann aussehen wie Corona. Es kann aber auch ein anderer schwieriger Lebensumstand sein. Es kann, wie hier im Text, Verfolgung sein, Ausgrenzung, Schmerz oder sogar Tod. Es kann aber auch einfach eine Entmutigung sein durch andere Menschen, wie auch hier im Text, oder durch unser eigenes Herz, dass wir entmutigt werden. Aber eins hat Bedrängnis immer an sich. Es ist immer unangenehm. Und wir Menschen, wir versuchen alles dran zu setzen, diesem Unangenehmen, dieser Bedrängnis zu entkommen. Schwierigkeiten wird es immer geben im Leben. Aber das ist gar nicht, wovon der Paulus hier spricht. Seine Bedrängnis hat eine geistliche Komponente. Sie steht und sie fällt mit Jesus. Das heißt, wir Christen, ich hätte die Möglichkeit, dieser Bedrängnis zu entkommen. Ich muss einfach nur die Klappe halten. Ich muss einfach nur still sein. Nichts von Jesus erzählen. Warum also soll ich mich auf diese Schwierigkeiten einlassen? Das möchte ich in zwei Punkten beantworten. Auf der einen Seite, weil dann könnte dieser fruchtbare Effekt gar nicht passieren. Wenn keiner hört, kann auch keiner glauben. Wenn niemand von Jesus erfährt, dann kann auch niemand sein Vertrauen in Jesus setzen. Und das wäre fatal. Das wäre fatal. Es ist die beste Botschaft, die es gibt. Und die Menschen sollen und müssen sie hören, damit sie entscheiden können, ob sie sie annehmen wollen oder nicht. Auf der anderen Seite aber, Bedrängnis löst immer eine von zwei Dingen aus. Entweder bringt sie uns weg von Gott oder sie bringt uns näher zu Gott. Entweder treibt diese Bedrängnis einen Keil zwischen Gott und uns und wir zweifeln an seiner Güte, an seiner Macht oder vielleicht an beidem. Oder aber wir halten fest an ihm und wir erkennen, er gibt wirklich Halt. Er ist mein Fels, er ist meine Festung, wie der Psalmist sagt. Er ist ein wirklicher Ort des Zufluchts. Gott lässt Schwierigkeiten zu, Bedrängnis zu, damit wir näher zu ihm hinwachsen, damit wir ihn tiefer kennenlernen. Dass wir uns auf ihn verlassen und nicht auf uns selbst, nicht auf unsere eigenen Möglichkeiten. Du kannst es ziemlich einfach testen. Wie reagierst du in Schwierigkeiten, in Bedrängnis? Und Das hat nicht mal was mit der Nachfolge von Jesus zu tun. Es kann jede Art von Schwierigkeit sein. Aber sind Schwierigkeiten in deinem Leben Dinge, wo dich näher zu Gott hinbringen? Wird Gott dein Ansprechpartner, deine Zuflucht, wenn es schwierig ist? Oder gibt es eine Trennung von Gott? Trennst dich von Gott, wenn du Schwierigkeiten erlebst? Vielleicht gibt es Vorwürfe gegenüber Gott. Vielleicht Enttäuschung gegenüber Gott, Abwendung von Gott. Oder du nimmst es einfach lieber selber in die Hand, dann weißt du, was passiert oder wie es gemacht wird. Teste dich. Schwierigkeiten sind immer dazu da, dass wir näher zu Gott hinwachsen. Es ist total paradox. Das, was keiner haben will, nämlich Schwierigkeiten, ist das, was uns in vielerlei Hinsicht so gut tut, so heilsam ist für uns und wo Gott so sichtbar wird, so erfahrbar wird, wie sonst einfach nicht. Und es ist total paradox, dass wir alles dran setzen, diesen Schwierigkeiten zu entkommen. Und dadurch verlieren wir eigentlich mehr, als wir gewinnen. Damit es eben heilsam ist, damit wir gewinnen und uns nicht zerstört, gibt es der Paulus diesen neuen Christen, diesen neugläubigen Leuten, neben der geklärten Erwartung auch folgenden Rat mit auf den Weg. Und er sagt zu ihnen: Haltet am Evangelium fest. Haltet das Evangelium zentral. Haltet an Jesus fest. Er sagt: Verharrt in der Gnade. Verharrt, bleibt in der Gnade. Verharrt im Glauben. Egal was passiert, haltet euch an Jesus fest. Er ist der gute Hirte, der nicht von unserer Seite weicht. Psalm 23 ist ein wunderbarer Begleiter in Schwierigkeiten. Unser Blick soll auf Jesus fixiert sein, nicht auf den Schwierigkeiten und nicht auf den Bedrängnissen. Es ist unser oberstes Ziel als Gemeinde, dass wir das Evangelium verkünden. Wir wollen Menschen das Evangelium bringen, die es noch nicht kennen, die Jesus noch nicht kennen. Aber auch Menschen, die Jesus kennen, wollen wir gemeinsam durch das Evangelium näher zu Gott hinwachsen. Und weil es unser Ziel ist, das Evangelium zu verkünden, können wir auch mit Bedrängnis rechnen. Und ich glaube, diese Schwierigkeiten, die zeichnen sich auf der einen Seite intern ab, in unserem Miteinander, das wir erleben. Der Teufel will nicht, dass wir miteinander klarkommen. Er attackiert unsere Einheit. Eine Art der Bedrängnis. Aber ich glaube auch, je größer wir werden, je mehr wir öffentlich wahrgenommen werden, umso mehr Bedrängnis wird auch von außen auf uns zukommen. Es ist kein Grund zum Angst haben. Es ist einfach das, was wir erwarten können, was auch Gott hier in unserem Text sagt. Wir müssen keine Angst haben, weil wir kennen den Ort, an dem wir sicher sind. Dieser Ort ist ganz, ganz nah bei Gott. In seiner Gnade verharren, im Glauben verharren. Das Evangelium ist nicht nur unsere Hoffnung für die Zukunft, wenn wir in den Himmel kommen, sondern auch unsere Hoffnung hier und jetzt in diesem Leben. Wenn es leicht geht, aber auch wenn wir Bedrängnis, Schwierigkeiten erleben müssen. Gott hat in Jesus alles gegeben. Mehr und was Besseres gibt es nicht. Und daran muss ich mich immer wieder erinnern. Zurück zu diesen Basics, zurück zu der Gnade, zurück zum Glauben. Dass dieses Geschenk, das Gott uns in Jesus gemacht hat, kostbar bleibt und immer kostbarer wird, erfahren wir speziell dann, wenn Gott uns in diesen schwierigen Zeiten in der Bedrängnis begegnet. Falsche Erwartungen sind fatal. Und in unserem Abschnitt sehen wir, zusammengefasst, wir können uns darauf verlassen, wir können erwarten, immer wenn das Evangelium verkündet wird, wird Frucht entstehen. Menschen werden hören, Menschen werden glauben. Aber gleichzeitig können wir auch erwarten, uns darauf verlassen, die Verkündigung von Gottes Botschaft erzeugt Ablehnung und auch Bedrängnis. Aber ob im Erfolg oder in der Schwierigkeit, Gott verlässt uns nicht. Er wirkt und er handelt. Und deshalb sollen wir weiterhin mutig von seiner Hoffnung reden und mit allem, was wir sind und haben, an ihm festhalten. Wir wollen miteinander singen. Das erste Lied heißt Mutig komme ich vor den Thron. Und da geht es in der ersten Zeile darum. Allein durch Gnade stehe ich hier vor deinem Gott, vor deinem Thron, mein Gott bei dir. Allein die Gnade bringt uns in Gottes Gegenwart. Allein seine Gnade hält uns in seiner Gegenwart und wir dürfen daran festhalten. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für deine Hoffnungsbotschaft. Ich danke dir auch dafür, dass du uns einführst in realistische Erwartungen, dass du unseren Charakter, unsere Erwartungen formst. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Wort, das du gibst, Mut schafft und Freude schafft in der Verkündigung. Und ich möchte dich auch bitten, du kennst jeden Einzelnen, du weißt, in welcher Situation jeder steht und ob und in welcher Form wir bedrängt sind. Ich bitte dich, hilf uns, dass wir an dir festhalten und dass wir erleben, dass du lebendig bist, dass du dich kümmerst und dass du in diesen Schwierigkeiten wirkst. Amen.